herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist und ich habe, Trommelwirbel, bitteschön, ein richtig spannendes Thema für dich. Beziehungsweise, naja, ob es am Ende jetzt dir das gebracht hat, was du dir jetzt an dieser Stelle erwünscht, weiß ich noch nicht, denn es ist ein Thema, was mich jahrelang beschäftigt hat. Ich gefühlt richtig, richtig viel mich mit dem Thema beschäftigt habe und es bis heute auch eigentlich noch ein Thema ist. Und zwar geht es um den Jagdtrieb, also den Trieb in unserem Hund, dass er jagen gehen möchte. Vielleicht kennst du es von deinem Hund, dass er auch ultra gerne jagen geht, dass das so sein kleines Hobby ist, was er auch sehr gerne auslebt, aber hoffentlich nicht allzu oft tut, sondern dass du ihn in einer Leine sicherst. Aber dennoch kommt man, glaube ich, im Leben eines Hundes an den Punkt, wo man sagt, Mist, das hätte jetzt nicht passieren sollen. Und denkt sich dann, okay, dagegen muss ich etwas tun, ich brauche dafür eine Lösung, ich trainiere das jetzt und. Und da jetzt erstmal, wir fangen jetzt mal von vorne an. Also fangen wir jetzt erstmal an mit dem Jagdtrieb. Was ist er überhaupt? Im Endeffekt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dein Hund verspürt den extremen Trieb, etwas zu jagen. Mit etwas meine ich Rehe, Hasen, Mäuschen und all solche Dinge, die sich so im Wald frei bewegen. Was ja auch theoretisch gar nicht mal so dumm ist, dass die Natur das so erfunden hat. Denn sollte aus irgendeinem Grund die Menschheit ausgerottet werden, würde unser Hund ja dann sterben und verhungern, wenn er keinen Jagdtrieb hätte, weil er wüsste ja dann nicht, was er tun sollte. Aber unser Hund tickt ja so, dass er ohne drüber nachzudenken direkt jagen geht, ohne dass wir es ihm beigebracht haben. Ja. Und da zu diesem Jagdkonstrukt gibt es natürlich auch spezielle Rassen, die extra dafür gezüchtet werden, die das fantastisch beherrschen. Jeder hat so sein eigenes Themengebiet. Ich schneide mal einfach ein paar Rassen an. Und zwar ist es zum Beispiel ganz klar die Bracke, der Wischler, der Dackel, der Beagle, der Jack Russell, generell der Terrier, alle Ursprungshunde, also sag ich mal die komplette Ursprungsfraktion, sei es Husky, Akita, unter anderem auch mein Exemplar, der Eurasier, dann hätten wir noch einen Münsterländer, die Setter und. Also es gibt einige Jagdrassen, definitiv. Und die neigen natürlich sehr extrem dazu, dass sie das tun. Ich erzähle dir mal kurz die Geschichte, wie das mit Ike begonnen hat. Und zwar ist ja Ike ein, also wenn man sich jetzt dieses Rasseportfolio anguckt, gehört Ike zu der Rasse der Ursprungstypen. Und es wäre ja gelacht, wenn ein Ursprungshund keinen Jagdtrieb hätte. Weil Ursprungshund heißt ja im Endeffekt, dass er ganz nah am Ursprung ist und der Ursprung ist ja der Wolf. So, dementsprechend hat er den Jagdtrieb, auch wenn die Rassebeschreibung es verneint, doch, er hat einen Jagdtrieb. Und ja, dementsprechend fing das bei uns so an. Also ich sag mal so, bis zum 10. Lebensmonat hatte ich den liebsten Hund. Er wusste auch noch gar nicht, was Jagen ist. Und dann durch einen dummen Zufall hatte ich zu der Zeit Hundefreunde, dessen Hunde sehr jagdambitioniert waren. Und da hat Ike per Zuschauen gelernt, wie Jagen so funktioniert und ist dann im Freilauf halt einfach mal mitgelaufen. Ja, und ab diesem Zeitpunkt war das Jagen ein Thema für ihn und nach diesem wundervollen Erlebnis ist er dann stetig, auch wenn wir alleine unterwegs waren, hat er Fährten aufgenommen, ohne dass da jetzt gerade direkt ein Reh oder ein Hase war. Er hat also quasi wirklich Witterung aufgenommen und ist dann da durch die Wälder irgendwie gerannt. Ich habe ihn zwar immer nur gesehen, aber irgendwie wurde der Hund immer kleiner am Horizont und ja. Ab dem Moment ist dann also der Jagdtrieb in unserem Leben erschienen. Ich will es jetzt gar nicht auf die Hunde schieben, mit dem Ike dann da unterwegs war. Ich glaube, dieser Jagdtrieb wäre auf jeden Fall irgendwann entstanden, wenn da das Reh steht und dieses Wegrennen vom Reh, also ich meine, wenn das Reh erstmal noch steht oder der Hase sitzt, ist das also nicht so dramatisch, aber sobald sich irgendwas wegbewegt, ist halt der Hund hinterher und dann kommt halt diese Jagdendorphine quasi in diesen Hund und sie sind in der Hast und das ist halt ein Adrenalin- und Endorphin-Kick vom allerfeinsten. Das können wir als Menschen dem Hund gar nicht so sehr bieten. Vielleicht auf so einer Hunderennbahn, wo du halt wirklich dann, wo die Hunde hinter so einer nicht Rehattrappe, eine Hasenattrappe hinterherrennen. Also das ist halt was, da kann man so ein bisschen den Jagdtrieb halt wirklich, dass sie das ausleben können. Und ja, aber ansonsten können wir das so nicht machen. Kleine Notiz am Rande. Das ist auch der Grund, also wegen diesem Endorphin-Cocktail von euch weg quasi, empfehle ich es auch nicht, Bälle zu schmeißen oder irgendwas wegzuschmeißen, weil im Endeffekt in dem Moment, wo halt etwas fliegt, kommt euer Hund in diesen Rauschzustand der Hast. Und das ist halt ein Zustand, der kann süchtig machen. Und deshalb gibt es auch Ball-Junkies. Die sind wirklich dann süchtig nach diesem Kick, wenn etwas fliegt und sie hinterher rennen. Dementsprechend sage ich immer, also wenn mein Hund einen Kick, einen Endorphin-Kick haben soll, dann doch bitte eigentlich in meine Richtung und nicht weg von mir. Dementsprechend sage ich immer, werft am besten nichts, weil dieses süchtig machen passiert ultra schnell. Wenn ich euch da mal mitnehmen kann, in unser letztes Jahr, 2018, habe ich mit meinem Verlobten ein Ostseeurlaub gemacht. So, und wir sind einmal um die komplette Ostsee gefahren. Habt ihr vielleicht schon in meinem anderen Podcast drüber gehört, von meinen Ostseeurlaubserfahrungen über Fähre und so weiter. Naja, auf jeden Fall, da war es halt ultra heiß. Wir hatten 35 Grad und es war echt warm. Und mein kleines Wollknäuel, das findet es halt gar nicht so geil. Und wenn man halt im Bulli unterwegs ist, dann hat man jetzt auch nicht gerade in den Keller oder irgendwas, wo es kühl ist, weil im Auto ist es ja noch wärmer. Eike hat sich zwar dann zwischenzeitlich unter den Bulli geschoben und halb in die Erde geknautscht irgendwie, aber naja gut. Er ist auf jeden Fall, mein Ziel war es, weil mein Hund konnte zu dieser Zeit oder wollte zu dieser Zeit noch nicht schwimmen, war es halt, den Hund ins Wasser zu kriegen, damit er sich abkühlt. Weil wenn ich ihn abgekühlt habe, dann fand er es ultra uncool. Also wollte ich ihm beibringen, freiwillig ins Wasser zu gehen. So, zurück zum Thema. Ich habe, oder Marco und ich haben also begonnen, Steine ins Wasser zu werfen. Also auch wieder eine Bewegung von uns weg. Und ich meine, ich habe es in diesem Moment ganz bewusst gemacht. Ich wollte diesen Trieb haben, dass er halt hinterherläuft hinter dem Stein und dann ins Wasser läuft. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum nimmt die Alte denn kein Spielzeug? Wieso schmeißt die Steine? Kann ich euch sagen, wenn ich zu weit geworfen habe, war das Spielzeug weg. Weil mein Hund ist ja noch nicht ins Wasser gegangen. Also musste ich erstmal mit Steinen anfangen, damit dieser Hund überhaupt ins Wasser geht. Naja, was ich aber letztendlich, die Moral von der Geschichte, ich habe es geschafft, innerhalb von 3 Wochen meinen Hund absolut süchtig danach zu machen, hinter Steinen herzurennen. Denn wie ihr wisst, wir wohnen ja am Strand. Und da passiert es öfter, dass Kinder oder Menschen Dinge ins Wasser werfen, Steine ins Wasser werfen. Und ihr könnt euch, also sobald Ike diese Bewegung von ein Mensch holt den Arm aus und wirft ihn dann weg, sobald Ike das sieht, rennt der los und steht dann neben dem Menschen, beziehungsweise eigentlich steht er schon direkt im Wasser und will dann dahinterher. Also ich habe ihn komplett stein- und gewässersüchtig gemacht. Ich finde es jetzt nicht ganz so dramatisch, ich sage ganz klar ungünstig gelaufen, aber ist jetzt nicht so schlimm, weil er schwimmt nicht los oder wird dann kopflos oder sonst was. Und ich kann ihn auch noch abrufen. Obwohl ich echt sagen muss, es ist schwierig. Ich musste echt gegen diese Sucht ankämpfen, so ein bisschen. Aber sein Hirn und sein Verstand setzt dann doch früh genug, Gott sei Dank, ein und er kommt dann wieder zurück. Aber daran seht ihr, wie schnell man einen Hund einfach danach süchtig machen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt die Ultrakatastrophe machen wollt, dann spielt ihr in den ersten 16 Wochen, Lebenswochen eures Hundes mit dem Ball. Er kriegt immer schön den Endorphin-Cocktail und schwuppdiwupp habt den absoluten Junkie und das kriegt ihr auch gar nicht mehr raus. Denn in der 16. Woche, also beziehungsweise bis zur 16. Woche, ist die absolute Prägungsphase und die speichern sich einfach alles ein. Ja. Wenn ihr ganz doll Pech habt und auch einen Hund habt, der dazu neigt, solche Süchte sich anzueignen. Ganz, ganz gefährdet sind da eh aktive Rassen, sowas wie zum Beispiel Jack Russell oder Border Collies zum Beispiel. Die neigen da extrem zu, da super reizempfänglich zu sein. Und dann seht ihr halt dieses Bild: Mensch mit Hund am Strand und der Hund kläfft so lange, bis der Mensch wieder wirft. Und das wollt ihr nicht, das sage ich euch. Das wollt ihr definitiv nicht. Das ist ein ganz anstrengendes Training, das irgendwie ansatzweise wieder rauszukriegen. Obwohl auch da, ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Alkoholsüchtiger. Wenn der einen Wodka getrunken hat, ist er vorbei. Das heißt, eigentlich, wenn ihr so einen Junkie habt, verbannt die Bälle. und verbannt jegliche, ich schmeiß Dinge weg, Spiele. Sofort. Das ist nur mein Tipp am Rande. Es ist aber jetzt auch gar nicht so weit weg vom Thema, weil im Endeffekt ist das eine Art Jagdtrieb, der dann aber halt aufgebaut ist auf halt so einen Ball zum Beispiel dann oder auf einen Stein, in dem Fall von meinem Hund. Ja, und zurück zum Jagdtrieb. Dementsprechend ist es, das ist also quasi, wenn der Hund wirklich jagen geht. Und ich weiß nicht, wenn du einen Jagdhund hast, weißt du jetzt wahrscheinlich ganz genau, was ich meine. Die bekommen einen absoluten Tunnelblick und die hören nichts mehr. Die Hunde sind ja in der Lage, ihre Sinne zu selektieren. Das heißt, also ich meine damit, riechen, sehen und hören. Diese drei Sinne können die selektieren. Und wenn sie halt in einer Jagdsequenz sind, oder wenn sie in der Hast sind, oder schon wenn sie fixieren, brauchen die Ohren nicht mehr. Das heißt, die Ohren werden ausgeschaltet. Das heißt, es funktioniert nur noch das Auge und die Nase. Weil das sind die zwei Sachen, die sie auf jeden Fall brauchen. Sie müssen die Nase ansetzen, um die Fährte zu behalten, falls sie das Tier oder das Wild nicht mehr sehen. Aber auf erster Linie gehen die halt aufs Auge und rennen halt hinterher. Und wenn ein Hund richtig in der Hast ist, dann hört ihr dieses Jagdgebell. Das ist meistens, wenn du das erste Mal hörst, dann denkst du, oh mein Gott, ist mein Hund jetzt irgendwo, hat er sich aufgeschlitzt oder sowas? Sie schreien wirklich. Es ist eine Art, ja, wirklich so ein bisschen so ein Schreigebell irgendwie. So hört sich das auf jeden Fall an. Und die Ohren sind definitiv zu. Und deshalb sag ich, dass ihr euren Hund, vergesst es mit jedem Rückruftraining, was es gibt auf dem Markt, vergesst es. Er hört euch nicht mehr. Er hört euch nicht mehr. Und ja, könnte man sagen, ja, aber die Jäger zum Beispiel, wie machen die das denn? Ganz ehrlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie richtig, richtig früh mit der Impulskontrolle anfangen und dass sie den Hund darüber wirklich straight trainieren. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass sie es umlenken. Und im Endeffekt beim Jagdhund ist es ja auch wirklich so, dass seine Gier oder sein Trieb auch ausgelebt wird. Also der Jagdhund, der wirklich jagdlich geführt wird, der darf ja den Trieb auch ausleben dann. Weil wenn du auf eine Impulskontrolle gehst, zum Beispiel, es gibt ja die verschiedensten Jagdhundearten, sage ich mal. Die einen, die das Wild aufspüren, die anderen, die es apportieren, die anderen, die, keine Ahnung, hinterher hetzen oder halt in der Meute dann mitlaufen. Also es gibt ja wirklich verschiedene Jobs in der Jagdarbeit, sage ich mal. Und aber all die Hunde, die dürfen halt ihre Triebe auslasten und ich glaube, oder beziehungsweise ausleben. Und ich glaube, aus dem Grund, dass sie ihre Triebe ausleben dürfen, kann man sie impulstechnisch besser kontrollieren. Impulskontrolle heißt aber, wenn wir jetzt wieder zurückschauen, dass die Ohren ja nicht mehr so ganz dann offen sind für unsere Worte, dass du früh genug dem Hund das Signal geben musst, womit du den Impuls kontrollieren willst. Zum Beispiel, das habe ich mittlerweile, dass ich das mit Ike durchaus hinbekomme, sobald es irgendwo raschelt oder ich an Ikes Blick sehe, der Kopf geht dann so eine Etage höher, er wird ganz aufmerksam, die Nase geht in die Luft. Und in dieser Situation, wenn ich ihm dann noch einen Sitz gebe, zum Beispiel auf die Entfernung, dann hat er eine Aufgabe und kurzzeitig resettet quasi der Kopf. Er kann sich dann hinsetzen und dann bin ich noch in der Lage, halt wieder zu ihm hinzugehen und ihn dann zu belohnen dafür und ihn anzuleihen, im besten Falle so. Und dann darf er sich das Wild auch angucken. Ich lasse ihn dann wirklich da stehen oder sitzen und er kann sich das Wild angucken. Also alles cool und dann, wenn ich merke, er wird wieder vom Kopf ein bisschen freier, es wird ein bisschen langweiliger hinzugucken, dann kann ich mit ihm weitergehen. Das ist meines Erachtens wirklich der allereinzige Schritt, wie man zumindest den Jagdtrieb minimieren kann. Also über wirklich ein gutes Impulskontrolle-Training. Das habe ich euch übrigens auch schon mal in einer Podcast-Folge aufgenommen. Distanzkontrolle habe ich es genannt. Also nicht Impuls, sondern wirklich Distanzkontrolle, wie du deinem Hund auf der Distanz halt Kommandos und so weiter beibringst. Hör da gerne mal rein, wenn dich das interessiert. Jetzt nochmal aber zurück zum Impuls. Und zwar gibt es momentan diese Trainingstechnik, dass man sagt, oh, Impulskontrollentraining, so. Das heißt, wir setzen unseren Hund ab, dann wird irgendwas geschmissen und der Hund muss dem Impuls hinterher zu rennen widerstehen und warten. Tendenziell eine ganz gute Idee. Das Problem an der Nummer ist aber, dass danach, nachdem der Hund abgewartet hat, er danach losgeschickt wird, um zum Beispiel den Dummy zu holen. Und da an diesem Punkt, wenn man das dann halt tut, hört für mich die Impulskontrolle komplett auf. Weil Impulskontrolle ist für mich etwas, was dauerhaft ist. Das heißt, mein Hund soll da auch keinen Erfolg bei haben, in dem Sinne, dass er das dann doch apportieren darf. Sondern ich würde eher sagen, mein Hund macht einen Platz, ich werfe etwas weg, was er ultra geil findet und dann darf er nicht als Belohnung das Teil holen, sondern als Belohnung kriegt er ein Leckerchen von mir, dass er diesem Impuls quasi widerstanden ist. Weil, wenn du ihn dann losschickst in das Apportieren, dann hat er ja trotzdem immer in diesem Training die Erwartungshaltung, gleich darf ich los und darf es holen. Und das ist genau der Fehler an der ganzen Sache. Ich hoffe, du kannst mir jetzt folgen in meinem Kopf. und dementsprechend würde ich so eine Impulskontrolle definitiv so aufbauen, dass ich sage, mein lieber Hund, mach Platz, ich werfe etwas weg. Und dann darf er halt nicht los, sondern ich gehe dann hin, sammle quasi den Dummy wieder ein, gehe zu meinem Hund und gebe ihm dann das Leckerchen. Punkt. Ende der Impulskontrolle. Nichts mit hinterherrennen, weil immer, das habe ich euch auch schon mal erklärt, auch zum Thema Leinführung, ein Erfolg bringt halt einfach immer eine Erwartungshaltung mit, dass das eine Option ist. Ich will aber, dass für meinen Hund es keine Option ist, hinter einem Impuls herzurennen. Und deshalb würde ich in eine Impulskontrolle so aufbauen. Das heißt also, zusammengefasst, was du tun kannst, um das Jagdverhalten deines Hundes kontrollierbar zu machen. Du kannst es nicht ausmerzen, das geht einfach nicht. Also wirklich, ich habe keine Lösung gefunden und glaubt mir, ich habe unfassbar viele Seminare gemacht und mich dazu belesen. Ich sage, es gibt keine Lösung, man kann es allerdings minimieren, um dem Hund einfach Freiheit schenken zu können. Und zwar, das, was du also tun musst, ist deinen Hund absolut auslasten. So, also dass der wirklich komplett ausgelastet ist, 100% geistig, bitte nicht wieder verwechseln zum Körperlichen. Ich rede nicht von Spaziergängen, Joggen oder Fahrradfahren. Ich gehe von geistiger Auslastung aus, die du machst mit in Form von Futterbeuteltraining, Leckerchen verstecken, Zielobjektsuche oder Mantrailing oder Fährtenarbeit, Flächensuche, das sind so Sachen, wo du deinen Hund geistig wirklich auslastest. Das ist Punkt 1, also erstmal Auslastung. Punkt 2, Distanzkontrolle, dass du über die Entfernung deinen Hund in einen Sitz bringen kannst, um ihn kurzzeitig auszubremsen. Das ist also der zweite Punkt, Distanzkontrolle. Der dritte Punkt ist, dass du das Freilauftraining, also dass dein Hund gelernt hat, dass er sich nicht weiter als 5-6 Meter von deinem Umkreis entfernt, weil wenn er 10 Meter weg ist, dann kann es sein, dass deine Distanzkontrolle keinen Sinn mehr macht, weil dein Hund dich einfach nicht mehr hört. Das heißt wirklich ein Freilauftraining im Sinne von einem gut aufgebauten Schleppleinentraining. Das ist quasi das dritte. Und dann das vierte, was du noch dazu nehmen kannst, ist einfach die Impulskontrolle ohne Erfolg im Sinne von, dass der dann doch der Hund seiner Begierde nachrennen darf. Weil das macht für mich absolut gar keinen Sinn. Es wird immer mehr, es verbreitet sich immer mehr, dieses Impulskontrollentraining, weil die Menschen sagen, ich muss Impulskontrolle lernen, das ist ja wichtig, Bullshit. Also ja, wenn ja, dann aber richtig bitte und nicht so in diesem Maße, wie es ganz oft gemacht wird, weil da beißt sich die Katze einfach in den Schwanz, das macht gar keinen Sinn. Genau, das sind also meine Punkte und meine Tipps, wie man dieses Jagdverhalten einigermaßen eindämmen kann. Aber ein Hund mit Jagdtrieb wird zu 90% immer, wenn ein Reh, ein Hase oder irgendwas vor ihm wegrennt, hinterherlaufen. Davon kannst du ausgehen. Also du hast meinen allergrößten Respekt, wenn du deinen Hund wirklich dann abrufen kannst, wenn ein Reh wegrennt, definitiv. Aber wenn du das kannst, denke ich oder gehe ich davon aus, dass du keine 100%ige Jagdlinie hast, sondern dass du vielleicht einfach einen Hund hast, der es ganz cool findet, ganz interessant findet, aber der einfach doch mehr daran interessiert ist, den Menschen zu gefallen oder halt einfach gar nicht so den Sinn dahinter sieht, jetzt jagen zu gehen. Und ich sage halt mittlerweile wirklich, dass wenn du einen jagdambitionierten Hund hast oder wirklich einen Jagdhund hat, der dafür bekannt ist, dass er ein Jagdhund ist von der Rasse her, dass das seine Zuchtbestimmung ist, dann kommst du auf kurz oder lang einfach nicht um die Schleppleine oder beziehungsweise ums Anleihen im Wald generell drumherum. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe früher, vor 3 Jahren, als ich noch in Aachen gelebt habe, Da war ich echt, da waren viele, viele Orte, wo halt gar nicht viel wild war, wo ich spazieren gehen konnte, wo man echt nichts getroffen hat. Oder ich bin super viel am Feld spazieren gegangen oder an verschiedensten Feldern. Und da hatte ich das echt nicht, dass Ike viel an der Leine sein musste. Mittlerweile hier oben im Norden sind Wälder oder sind wir oft in vielen Wäldern unterwegs, wo super viel wild ist. Und da muss ich auch sagen, der Ike ist mittlerweile zu, naja, 60% würde ich schon sagen, ist er an der Leine und an Geschirr. Da bitte auch nochmal, weil ich es einfach so verdammt oft sehe, heute auch schon wieder bestimmt zweimal. Wenn ihr eine Flexleine oder auch eine Schleppleine benutzt, macht's bitte, bitte am Geschirr. Wenn euer Hund am Halsband ist und der semmelt euch in diese Leine rein, und dann hat man wirklich, man sieht vor Augen wie in so einem schlechten Cartoon, wie die Leine Stück für Stück auf Spannung kommt und dann kannst du dem echt die Halswirbelsäule weghauen. Und dann habt ihr da Blockaden oder im schlimmsten Fall Genickbruch oder die Aorta, die da einfach lang geht. Bitte, 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 bitte. Okay, die Aorta ist aus Menschenmedizin. Wahrscheinlich geht die auch vom Hund da irgendwo Richtung Hirn, irgendwas. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe die Physiologie gerade nicht auf dem Schirm. Aber es kann auf jeden Fall richtig doll ins Auge gehen. Und euer Osteopath, Physiotherapeut, der wird sich freuen. Aber es ist eine Katastrophe. Bitte, bitte kauft eurem Hund ein Geschirr und leint den dann am Geschirr an. Also, ich glaube, da du ein Mensch bist, der hier meinen Podcast hörst, wirst du ein Mensch sein, der das tut. Und wenn du noch kein Mensch bist, der das tut, dann bitte, bitte, bitte fang an, das zu tun. Genau, und dann alles cool. Und dann lässt du deinen Hund einfach an der Leine. Und mein Gott, klar hat er weniger Freiheiten, aber wir sind auch wirklich verpflichtet, das Wild, die Rehbabys, die Kitze und all sowas zu schützen. Und du willst auch nicht, dass dein Hund an den Wildschwein gerät. Und ja, deshalb bitte leine deinen Hund dann einfach an, wenn du weißt, dass er jagdambitioniert ist. Und achte, sei entwickelnden Blick. Also ich habe mittlerweile echt einen Profi-Blick. Ich sehe das genau. Sobald Ike etwas sieht, ich bin super wachsam. Ich kann selbst quatschend mit einer Freundin durch den Wald rennen. Ich habe immer mindestens ein Auge auf ihn und ich sehe das sofort, wenn er irgendwas hört. Und dann spreche ich ihn sofort an, sagt direkten Sitz. Und oft, wenn er noch nichts dann auf dem Schirm hat, also nichts gesehen hat, dann bleibt er da sitzen und alles ist cool. Da gehe ich zu ihm, leine ihn an und dann kann er wieder weiterlaufen. Also bitte, bitte, bitte. Achtet ihr aufs Wild. Und ich muss auch dazu sagen, in den meisten Wäldern ist ja mittlerweile schon Naturschutzgebiet. Das heißt, offiziell ist es ja wirklich nicht erlaubt, dass euer Hund da abgeleint läuft. Also haltet euch bitte an die Regeln, weil sonst, ich finde, wenn wir uns halt an die Regeln halten, die ein jeder Hundebesitzer einfach hat, wie Hinterlassenschaften einsammeln, Naturschutzgebiete, ja, da sich dran halten, wenn man weiß, dass der Hund da jagen geht, dann minimieren wir wirklich die Gefahr, dass Giftköder ausgelegt werden, meines Erachtens. Weil ich finde es ganz schrecklich, wenn Giftköder ausgelegt werden, aber wenn ich manchmal sehe, wie vollgeschissen vor manchen Häusern die Wege sind, dann kann ich verstehen, dass die Leute sauer werden. Ich kann nicht verstehen, dass sie dann Hunde umbringen wollen, aber ich kann verstehen, dass sie sauer werden. Also geht bitte den Pflichten eines Hundebesitzers einfach nach und habt da ein bisschen, ja, Verständnis für die Umwelt und die Tiere, die dort leben und so weiter. Und seht da nicht nur den Spaß eures Hundes im Vordergrund, sondern wir sind ein großes Ganze und ein großes Ganzes, glaube ich, ja. Und deshalb, ja, das möchte ich euch an der Stelle einmal mitgeben. So, jetzt möchte ich aber noch, bevor wir zum Ende kommen, euch eine Sache mitgeben und zwar, was tun, wenn der Hund dann doch mal jagen war? Es ist mir auch schon passiert. Es ist mir schon öfter passiert. Ich meine, ich habe diesen Hund jetzt 7 Jahre. Es passiert nicht oft, aber es ist in den 7 Jahren auf jeden Fall schon öfter mal passiert, dass der Hund wirklich weg war und ich da 10 Minuten stand und kein Hund weit und breit. Und das ist eins der schlimmsten Gefühle, die man einfach haben kann. Das ist einfach so, weil du denkst, so, scheiße, ist ein Jäger, der meinen Hund abschießt. Scheiße, ist da irgendwo eine Straße, wo er dann drauf rennt. Scheiße, findet er überhaupt mich wieder? Kommt er wieder zurück? Oder verletzt er sich unterwegs? Ich mittlerweile, dadurch, dass Ike jetzt auch nicht der aller fitteste ist, denke ich mir, oh mein Gott, der kriegt einfach einen Herzinfarkt und kippt aus dem Latschen. Oder wenn im schlimmsten Fall noch eine Schleppleine dranhängt, verheddert er sich irgendwo und kann nicht mehr zurückkommen. Also, oder bricht sich ein Bein und kann nicht mehr laufen. Also, da gehen halt ja wirklich sämtliche Alarm Alarmglocken los. Ich bin da immer sehr dankbar, dass ich doch noch so ein Klimperhalsband an meinem Hund habe. Oder ich war da immer sehr dankbar. So, wenn du es dann am Horizont klimpern hörst, weißt du auf jeden Fall, okay, er ist in der Nähe, alles gut. Ja, aber es ist wirklich ein schreckliches Gefühl. Ich gönne es niemanden. Und ja, was also dann tun, wenn der Hund dann zurückkommt? Also erstmal, ich weiß, ihr seid voller Emotionen. Ihr seid irgendwie in dem Moment wütend auf dem Hund, dass er das gemacht hat. Ihr seid gnadenlos in der Angst gefangen, beziehungsweise seid dann erleichtert, wenn er kommt. Also man hat einen unheimlichen Hormon- und Emotionscocktail da in sich. Aber tut mir den Gefallen, macht nichts. Weil Schimpfen bringt gar nichts. Ich hatte da das Beispiel, dass ich mal an einen Trainer geraten bin, der geraten hat, dass man halt das im Nachhinein bestrafen sollte. So, à la Cesar Milan, dreh deinen Hund auf den Rücken und so weiter, pack ihn im Nacken, schrei laut Nein. Ja, hatte zur Folge, weil natürlich nicht nur ich das gemacht habe, mein damaliger Partner auch und Männer sind einfach auch noch ein bisschen krasser in solchen Sachen, oft, hatte zur Folge, dass als Ike dann ein weiteres Mal nach diesem Schimpfen am Ende zurückkam, dass er wirklich zurückkam, total klein, sich total geduckt hat und kam bei mir an und hat sich direkt auf den Rücken gelegt. Ja. Möchtest du, dass dein Hund das empfindet, wenn er zurückkommt? Nein. Weil im Endeffekt bist du ja froh, wenn er zurückkommt. Und er soll ja nicht sagen so, ach du Scheiße, ich muss jetzt wieder zurück und ich meide sie jetzt mal um 50 Meter und guck so aus Entfernung und gehe nicht gar nicht mehr zu ihr zurück. Das ist ja absolut nicht das, was du willst. Deshalb schimpf im Nachhinein bitte nicht. Das bringt dir nichts. Wenn du einen Moment hast, wo du schimpfen könntest. Wir sind jetzt hier im intuitiven Podcast, ne, wo wir eigentlich sehr viel mit Herz und Liebe erziehen wollen. Aber wenn dir noch mal ein bösartiger Schrei rauskommt, das tue ich auch. Also wenn Ike wirklich ansetzt, hoffe ich mit meiner geballten Energie, wag es dich, brülle ich dann auch noch mal hinterher, was nichts bringt. Aber in dem Moment, wo dein Hund losrennt, da kannst du noch brüllen. Ab dem Zeitpunkt, wo der weg ist und wo er dann vielleicht zurückkommt, bitte brüll nicht mehr. Es bringt dir gar nichts mehr. Wenn dein Hund zurückkommt, du brauchst den auch nicht loben dafür, dass er zurückkam, weil hinterher fühlt er sich noch dann gefeiert, von, wenn er von seiner Jagdexkursion zurückkommt. Also du brauchst ihn jetzt auch nicht feiern und belohnen, das ist auch Bullshit. Aber wenn er zurück zu dir kommt, leine ihn einfach an, kommentarlos. Geh weiter, atme, guck, dass deine Energie erstmal wieder auf ein neutrales Level kommt, zwischen, weil es ja gefangen war, zwischen Angst und Wut und alles dazwischen. So, dementsprechend Hund angeleint, atmen, sei dankbar, dass er wieder da ist, dass ihm nichts passiert ist und gut ist. Und sehe die Schuld nicht bei deinem Hund, der hat einen Trieb in sich, der kann da nichts für, sondern sehe die Schuld eher so ein bisschen bei dir. Hättest du ihn vielleicht überhaupt ableinen sollen in dem Gebiet? Habe ich meinen Hund ausgelastet? Ich merke es nämlich zum Beispiel immer, wenn... Ich liebe meinen Freund sehr, aber zum Beispiel, wenn Ike am Wochenende bei Marco war und ich dann montags mit ihm spazieren gehe und ihn ableine und es gibt so einen Wald, da ist nicht viel Wild, manchmal Eichhörnchen, aber die stören mich nicht so, weil die rennen auf den nächsten Baum und steht Ike halt am Baum. Aber ich sehe richtig, und Marco macht sehr viel weniger meistens mit Ike, als ich es normal tue. Und dann, dass Ike richtig auf 180 ist. Ne? Der rennt dann zu jedem Baum, obwohl da nichts ist und sucht und macht und tut. Da merke ich dann, okay, der ist einfach vom Wochenende nicht richtig ausgelastet und der hat jetzt so viel, super viel Energie, die sich da entlädt. Das heißt, das ist eher was, wo du dich hinterfragen solltest. Habe ich meinen Hund wirklich ausgelastet? Wie sieht das da aus? Und genau, also das sind so die Dinge, die ich dir da mitgeben kann, wenn euer Hund aus Versehen, es kann immer mal passieren, dass er an einen kranken Hasen gerät und er den wirklich zu packen bekommt. Ike hat noch nie in seinem Leben, okay, doch, eine Maus. Lustigerweise wirklich gestern, jetzt wo ich sage, gestern hat er echt so eine kleine Maus erwischt, das ist ewig nicht mehr passiert, aber der springt dann in einem Kanickelsprung mit der Nase vorab in das Feld und dann habe ich nur gesehen, dass er was hatte, ich gebrüllt, aus, ich will nicht, dass er das frisst, und dann spuckt er es aus und war es echt so eine Babymaus, keine Ahnung, ja, scheiße gelaufen, dann denkst du so, okay, fuck, dann kann man nur noch gucken, okay, ist das Tier wirklich tot, damit es nicht leidet und wenn ja, okay, gut, blöd, echt richtig scheiße gelaufen, ich mache dann immer so innerlich, okay, mein du liebes totes Tier, es tut mir unfassbar leid, ich wünsche dir eine viel schönere und bessere Reinkarnation in einem besseren Leben und auf dass dir sowas nie wieder passiert, nach dem Motto, ein kleines kurzes Gebet, vergib deinem Hund, vergib vergib dir, dass das jetzt passiert ist und dann, es ist natürlich nicht zu entschuldigen, es ist absolut scheiße, aber trag es nicht ewig mit dir rum, das bringt dann auch leider Gottes nichts mehr und nimm die Situation an und lass sie dann wieder los und dann atmen und ja, gut, dumm gelaufen, den Hund den Rest des Tages nicht mehr küssen und genau, das kann ich dir da an dieser Stelle einfach noch mitgeben. Und ja, ich fasse noch mal kurz zusammen die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe. Und zwar einmal meine Tipps zum Jagd- oder ein bisschen ne, Jagdverhaltensminimierungstraining, Impulskontrolle in der Art und Weise, wie ich es vorhin erklärt habe, ein Freilauftraining mit einer Schleppleine. Dann wirklich die Distanzkontrolle, dass du auf Distanz deinen Hund ja, einen Befehl geben kannst, ein Kommando geben kannst, dass du über Distanz ihn kontrollieren kannst. Und das Dritte ist wirklich Auslastung, Auslastung, Auslastung. Und das Vierte ist Auslastung. Und dann noch ein kleiner Mega-Special-Tipp am Ende. Ich würde dir empfehlen, deinen Hund auf eine Hundepfeife zu konditionieren. Einfach aus dem Grund, wenn er doch mal jagen ist und er ist dann wirklich weg, dass du eine Pfeife hast, weil die Pfeife, die reicht viel, viel, viel weiter als deine Stimme. Und für mich ist immer so der allerworst Case, der Hund kommt aus irgendeinem Grund nicht zurück. Übrigens, du bleibst immer an der Stelle stehen, wo du deinen Hund das letzte Mal gesehen hast. In der Regel kommen die dahin zurück. Und dann für den allergrößten Worst Case, dein Hund kommt nicht mehr zurück, dann könntest du diese Pfeife in mehrfacher Ausführung irgendwie vielleicht dann bestellen oder kaufen oder wie auch immer. Oder vielleicht haben Menschen diese Pfeife auch. Und dann können alle Menschen mit deinem Pfeifsignal, ich habe dann zum Beispiel kurz, kurz, lang, ist mein Pfeifsignal für Ike, dass er zurückkommen soll, ist der Notfallpfiff. Und dann könntest du quasi mehrere Menschen von diesen Pfeifen losschicken, dass die pfeifen, weil wenn fremde Menschen deinen Hund rufen, wird er wahrscheinlich vielleicht in die Nähe kommen, aber wird niemals rankommen und dann bietet sich so eine Pfeife einfach an. Also das ist mein absoluter Notfalltipp, diese Pfeife zu konditionieren frühzeitig. Die gibt einem selber auch irgendwie Sicherheit, wenn man dann weiß, okay, ich habe meine Notfallpfeife, da kann er mich auf jeden Fall über mehrere hundert Meter, wenn nicht sogar Kilometer hören. Und ich habe diese Pfeife immer an meinem Autoschlüssel und an meinem Haustürschlüssel, weil einen der beiden Schlüssel habe ich immer bei mir und deshalb ist da an jeder, an jedem Schlüssel einer dran. Eine Pfeife dran und das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Also, das war's mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Jagd, Trieb und ich hoffe, du konntest dir ein, zwei Dinge mitnehmen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Ausflüge mit deinem Hund. Sei der Buddha für deinen Hund, bleib immer entspannt, lehre ihm, wie man in unserem Leben zu leben hat, dass der Jagdtrieb nicht mehr zeitgemäß ist, dass er den nicht mehr braucht und ja, hab eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!